HR Info. Kulturlust.
Mit Christoph Schäffer. Ein Klassiker auf den Weihnachtswunschzetteln ist seit Jahrzehnten Lego. Die bunten Kunststoffklötzchen mit den Noppen haben sich auch in Zeiten des elektronischen Spielzeugs behauptet. Vielleicht, weil kleine und große Kinder damit spielend zu Architekten werden können.
Wenn die Bauaufgaben differenzierter werden, die Bauprozesse komplizierter, die Anforderungen an Konstruktion, an Statik größer werden, dann ist der Stein mit den 8 Noppen einfach unschlagbar.
Sagt Christina Budde vom Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt. Für sie ist Lego auch ein Medium der Architekturvermittlung. Was sie in ihrer Lego-Baustelle mit Kindern und Erwachsenen erlebt, erzählt Christina Budde in dieser Kulturlust. Vorher schauen wir noch im australischen Melbourne vorbei. Dort spielt Lego eine besondere Rolle in einer Ausstellung des Künstlers Ai Weiwei. Außerdem der Büchercheck mit dem Romandebüt von Sandra Weiss, das grenzenlose Und. Andy Warhol und Ai Weiwei, zwei Künstler aus verschiedenen Generationen und verschiedenen Kontinenten. Und dennoch haben der Popkünstler Warhol, der vor fast 30 Jahren in New York starb, und Ai Weiwei, der heute 58 Jahre alte Konzeptkünstler aus Peking, einiges gemeinsam. Poppige Bildmotive zum Beispiel, die der Alltagskultur entstammen. Eine Doppelausstellung mit Kunst von Andy Warhol und Ai Weiwei ist jetzt in der National Gallery of Victoria im australischen Melbourne eröffnet worden. Unser Korrespondent Udo Schmidt berichtet.
Auch Ai Weiweis berühmte Installation Forever Bicycle ist Teil der Ausstellung in der Nationalgalerie in Melbourne. 1500 Fahrräder, alle der Marke Forever Bicycle, der chinesischen Fahrradmarke seit 1940, bilden in einem 9 Meter hohen Raum der Galerie einen Bogen. Weiweis Kunst ist politisch, immer politisch und gleichzeitig von großer Ästhetik. Ai Weiwei in Melbourne im Gespräch mit einer Journalistin des australischen ABC-Fernsehens. Ich bin Künstler geworden, weil ich vor den politischen Verhältnissen in China fliehen wollte. Es ist jetzt sehr hart und gefährlich für mich in China.
To stay in China then.
Ai Weiwei hat in den 80er Jahren in New York gelebt. Dort lernte er Andy Warhol kennen. Daher auch ist die jetzige Ausstellung den Werken beider Künstler gewidmet. Die Ausstellung hier ist so gut zusammengestellt, ich war völlig überrascht, als ich das erste Mal hindurchgegangen bin. Häufig konnte ich gar nicht sagen, ob ein Kunstwerk von Warhol ist oder von mir. Wenn Sie eine Arbeit sehen, die Sie nicht mögen, dann ist sie von mir.
If any work you don't like, must be Ai Weiwei.
Herzstück der Ausstellung ist eine riesige, begehbare Installation aus Legosteinen, auf der die Porträts von bekannten Oppositionellen und Dissidenten nachgezeichnet sind, ebenfalls mit Legosteinen. Das dänische Lego-Werk hatte sich geweigert, Steine für diese Installation bereitzustellen. Man wollte kein politisches Statement abgeben. Die Haltung des Lego-Werkes erinnere ihn sehr an die chinesische Regierung, erklärte Ai Weiwei in der australischen Ausgabe des Guardian. Sie seien unwillig und unfähig, sich zu bewegen. Jede kleine Veränderung könne alles zum Einsturz bringen. 2011 war Ai Weiwei der Reisepass entzogen worden. Für 82 Tage landete er hinter Gittern. Hat ihn diese Zeit verändert? An meinen Prinzipien hat sich durch die Haft nichts geändert. Ich habe erkannt, dass die Regierung sich nicht an das Recht hält, dass ich nicht geschützt bin. Ich habe ihnen gesagt, sie könnten auch auf mich schießen. Ich würde meine Überzeugung nicht ändern.
Ich still cannot be changed in my belief.
Dass Ai Weiwei seine Lego-Porträts trotz Boykott der Firma zusammenpuzzeln konnte, liegt übrigens an einer weltweiten Sammelaktion, zu der unter anderem per Twitter mit dem Hashtag Legos for Weiwei aufgerufen wurde. Was dann geschah, erzählte Ai Weiwei kürzlich in Berlin.
Das Internet ist an der Stelle so ein bisschen wie eine moderne Kirche. Sie gehen in eine Kirche und klagen dem Priester ihr Leid und alle in der Gemeinde können also Anteil nehmen und vielleicht eine Lösung finden. Und so war das dann in der Tat mit dem Internet auch. Es hat also sehr kluge Menschen gegeben, die das sofort aufgegriffen und kommentiert haben. Und jemand hat dann die Idee gehabt, zu spenden für Legosteine aufzurufen. Und in der Tat ist es wohl tatsächlich jetzt so, dass wir genügend Lego-Steine zusammenbekommen, um dieses Projekt trotzdem so wie ursprünglich geplant durchzuführen und umzusetzen.
Lego im Museum. Ganz ohne politische Hintergedanken gibt's auch im Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt. Dort sind die Kunststoffklötzchen Teil des museumspädagogischen Programms, das vor allem Kindern Architektur spielerisch näher bringen soll. Christina Budde ist als Kuratorin für die Lego-Baustelle am Frankfurter Architekturmuseum zuständig. Mit ihr habe ich vor dieser Sendung gesprochen. Meine erste Frage war, was unterscheidet eigentlich den Legostein von einem ganz normalen Bauklotz?
Der Bauklotz ist natürlich ein ganz großartiges Baumaterial für ganz kleine Kinder, die sich das erste Mal im Bauen versuchen und sich der Architektur annähern. So ein Turm ist schnell gebaut, fällt aber auch schnell wieder um. Und das ist genau der Unterschied zum Legostein. Also wenn die Bauaufgaben differenzierter werden, die Bauprozesse komplizierter, die Anforderungen an Konstruktion, an Statik größer werden, dann ist der Stein mit den 8 Noppen einfach unschlagbar.
Das ist sozusagen der Klassiker. Ich habe jetzt mal in die Lego-Kiste von meinen Kindern reingegriffen und habe hier so ein ganz zufälliges Sortiment mitgebracht. Da ist der Klassiker, also wirklich die 8 Noppen, die man ganz bequem aufeinander stecken kann. Sie machen diese Lego-Baustelle als Teil der Architekturvermittlung. Also ja. Sie wollen auch Kindern schon Architekturthemen näher bringen.
Bedingt.
Was beobachten Sie, wenn die Kinder mit Lego bei Ihnen vielleicht auch in der speziellen Umgebung des Deutschen Architekturmuseums anfangen zu bauen?
Die Lego-Baustelle ist ein sehr traditionelles pädagogisches Fund, mit dem wir so ein bisschen wuchern können. Sie gibt es seit circa 30 Jahren. Also das Museum ist 1984 gegründet. Und schon 1986 gab es eine erste Lego-Ausstellung. Also nicht Baustelle, sondern eine echte Ausstellung. L'architecture est un jeu magnifique. Also das ist Zitat Le Corbusier. Die Architektur ist ein großartiges Spiel. Das war eine Übernahme vom Centre Pompidou. Und in diesem Kontext ist es offensichtlich unserem Gründungsdirektor Heinrich Klotz gelungen, unser derzeitigen Legosteinbestand, also weite Teile dessen, von Lego als Geschenk zu bekommen.
Wie ist denn das, wenn jetzt Kinder anfangen, die ja vielleicht auch vom Architekturmuseum schon ein bisschen was gesehen haben, sich in ihrem Raum mit Lego zu beschäftigen? Entstehen da architektonische Werke in jedem Fall?
Auf jeden Fall. Also wir haben ein Reinheitsgebot, also wir haben nur Grundsteine.
Ja, also diese 8 Noppendinger.
Diese 8 Noppendinger und die allerdings in über 30 Varianten. Wir haben aber keinerlei Zusatzmaterial. Wir haben auch nur die Grundfarben, rot, blau, gelb und schwarz-weiß.
Also bei dem, was ich jetzt hier aus der Kiste meiner Kinder habe, da ist zum Beispiel schon mal ein rosaner Grundstein dabei. Dann aber auch jede Menge Sachen, die hier, das ist ein fertiger Zaun als Element, den kann ich hier draufsetzen. So ein Torbogen, das ist eine fertige Gefängnistür. Sowas ist bei Ihnen alles verboten?
Sowas taucht bei uns einfach nicht auf. Wir haben rund 8000 Kinder, die im Jahr die Lego-Baustelle besuchen. Und davon gibt es vielleicht 2, 3, die sich beschweren über unser reduziertes Angebot.
Aber Sie machen das ja extra so.
Wir machen das natürlich extra so, weil die Architektur im Vordergrund stehen soll. Das heißt, die Kinder sind auch gehalten, einfarbig zu bauen, damit eben die Formensprache der Architektur auch wirklich gut zur Geltung kommt. Und es sind ehrlich gesagt auch eher die Erwachsenen, die sich darüber ab und an mal beschweren, warum denn die Kinder nicht bunt bauen dürfen und so weiter. Die Kinder halten das fast immer automatisch ein, weil sie offensichtlich besser als Erwachsene eine Affinität zur Form haben.
Diese vorgefertigten Steine, die schon eine Form mitbringen, also hier so ein Torbogen oder auch für Autos dann so Achsen und Dächer und sowas, die sind ja Teile, die man dann eigentlich nicht mehr selbst in der Fantasie konstruieren muss. Geht da was verloren durch diesen Trend bei Lego, immer mehr Spielwelten anzubieten, die schon bestimmte Themen vorgeben, die auch bestimmte Formen vorgeben, die man nicht mehr selbst gestalten kann?
Unserem Anspruch an Kreativität entsprechen diese Themenkästen eher nicht. Also wir wollen den Baufantasien, die Kinder im Prozess des Bauens entwickeln, auch wirklich freien Lauf lassen. Und das ist natürlich eingeschränkt, wenn man nach Bedienungsanleitung baut. Gleichwohl wissen wir natürlich auch, welche Faszination von diesen Themenkästen, also insbesondere derzeit Star Wars oder vor Jahren Harry Potter oder Toy Story ausgehen. Also bei meinem Sohn war es die Hogwarts-Lokomotive, die es dann unbedingt irgendwann sein musste. Und nach langen innerfamiliären Debatten hat er es auch geschafft, sie zu kriegen. Und die ist dann einmal errichtet und dann steht sie da und verstaubt. Und man ist dann vor die Entscheidung gestellt, lässt man sie da stehen und verstauben und aus dem Fokus des Interesses rutschen oder demontiert man sie wieder und integriert die Steine in den allgemeinen Bestand. Dann sind aber enorme Werte, wandern dann in die Grabbelkiste.
Bei diesen vorgefertigten Lego-Welten, die man jetzt zu Weihnachten überall kaufen kann, da gibt es ja dann Star Wars, haben Sie schon erwähnt, aber so ganze Welten, die da auch auf bestimmte Zielgruppen abzielen. Es gibt die eigene Mädchenlinie, wo alles rosa und lila ist. Wie ist das, wenn jetzt bei Ihnen Jungs und Mädchen in die Lego-Baustelle kommen und nur die ganz puren Steine vorfinden? Gibt es da auch zwischen Jungen und Mädchen unterschiedliche Herangehensweisen an dieses Spielzeug, an die Konstruktion?
Nicht unbedingt unterschiedliche Herangehensweisen. Also wir stellen einfach fest, dass Jungs und Mädchen sich unterschiedlichen Bauaufgaben widmen. Also Mädchen treten dann eher so als Innenarchitektin auf den Plan, bauen kleine Wohnzimmereinrichtungen oder Küchen oder haben diese große Beziehung zum Tier. Also die kleinen Zoos, die bei uns entstehen, sind in der Regel auf Mädchen zurückzuführen.
Da werden die Tiere auch aus Legosteinen gebaut.
Ja, ja, sehr kunstvoll übrigens.
Dann sind wir ja doch ein bisschen schon bei dem, was Ai Weiwei macht, auch bei der Ausstellung, die jetzt in Melbourne eröffnet wird, nämlich aus Legosteinen Mosaike zu machen von Figuren. In seinem Fall sind das Menschen, die sich eingesetzt haben für Meinungsfreiheit, für Menschenrechte. Da ist noch eine politische Message dabei. Aber aus Legosteinen Mosaike zu machen, ist das ein Thema in Ihrer Lego-Baustelle?
Das taucht durchaus auf, aber eher zufällig und hat sehr damit zu tun, dass die Lego-Baustelle ein ganz und gar offenes Angebot ist. Also die Kinder können an diesen architektonischen Wettbewerben teilnehmen, die wir ausschreiben, die dann auch in ein Preisgericht gehen. Und es gibt dann auch immer ganz schöne Preise für den ersten, zweiten, dritten Gewinner. Teilweise gibt es Anerkennung. Aber daran müssen sich Kinder nicht beteiligen. Sie können durchaus bauen, was sie wollen. Und nach dem Motto, ich baue, was ich will, entstehen dann auch manchmal die skurrilsten Dinge, die auch von der Architektur weggehen und sich so mehr dem Bereich der Kunst annähern.
Die Lego-Baustelle ist jetzt wieder geöffnet in den Weihnachtsferien und zwar vom 26. Dezember bis zum 10. Januar. Und da gibt es zwei Wettbewerbe, an denen man teilnehmen kann. Der eine heißt Quadrat, Dreieck und Co., das Haus vom Nikolaus. Und das andere ist ein für Frankfurt sehr aktuelles Thema, Wohnen über den Wolken, das höchste Wohnhaus in Frankfurt. Was erwarten Sie da? Gibt es da Anregungen, die vielleicht auch für Architekten spannend sein können, aus dem, was Kinder da bauen, was sie da im Wettbewerb hervorbringen?
Durchaus. Also wir haben auch auf der Lego-Baustelle gewisse Stammkunden. Also es gibt Kinder, die kommen über Jahre und es gibt auch Jugendliche, muss man eigentlich sagen, so 13-, 14-Jährige, die immer noch im Lego-Modus sind, was eher ungewöhnlich ist. Also eigentlich machen wir so die Erfahrung, dass das so mit 12 dann tatsächlich aufhört. Aber es gibt Jugendliche, die tatsächlich immer noch eine große Faszination fürs Lego-Bauen haben. Und die kommen mit Laptop und fertigen Plänen und bauen dann häufig in Gemeinschaft ganz großartige Gebäude. Bei uns im Haus verkehren naturgemäß etliche Architekten, die häufig sehr angetan und sehr beeindruckt sind von den zukünftigen Konkurrenten.
Wenn sich das eigentlich bei Jugendlichen verliert, irgendwann das Thema, wie sieht es mit Erwachsenen aus, die in die Lego-Baustelle hineingeraten, fangen die auch an zu bauen?
Also wir erleben immer wieder, dass Väter, die mit ihren Kindern auf die Lego-Baustelle kommen, selber also das als Ort erleben, wo sich ganz wunderbar und unerkannt und unbeobachtet regredieren lässt. Und wir haben immer wieder so kleine Erlebnisse, dass Kinder nach drei Stunden auf der Lego-Baustelle Baustelle dann mal auf die Uhr gucken und sagen, können wir jetzt vielleicht mal nach Hause gehen? Und die Väter sagen, nee, Moment noch, das muss noch fertig und immer noch in der Lego-Kiste stecken.
Aber es sind die Männer, die das machen.
Das sind die Männer. Also die Frauen sind da nicht so empfänglich. Die Frauen findet man eher so in der Zuarbeiterrolle wieder. Also die müssen dann die Steine anliefern und so weiter. Oder sie müssen das Hochhaus nochmal stützen von außen, bevor es dann auch von alleine stehen kann. Und wir haben auch tatsächlich Männer auf der Lego-Baustelle, die kommen ohne Alibi-Kind. Also wir haben durchaus auch Banker, die gerade mal so für eine Stunde oder zwei auf die andere Seite des Mains kommen, weil wir liegen ja dem Bankenviertel ziemlich direkt gegenüber und dann im ordentlichen Anzug sich in die Lego-Kiste begeben und ein, zwei Stunden bauen. Und wir finden dann manchmal solche Zettel, also wenn Kinder an den Wettbewerben teilnehmen, müssen sie uns einen kleinen Kontaktzettel ausfüllen. Da steht dann drauf, Stefan, 36 Jahre, hat Spaß gemacht.
Christina Budde, Kuratorin im Deutschen Architekturmuseum, dort zuständig für die Lego-Baustelle, die in den Weihnachtsferien wieder geöffnet ist. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie bei uns im Studio waren.
Danke Ihnen.
HR Info. Kulturlust.
Er war der Mercedes unter den Männern. Das hat Marlene Dietrich einmal über Frank Sinatra gesagt. Ein merkwürdiges Kompliment für eine schillernde Persönlichkeit. Geboren am 12. Dezember 1915, wäre Frank Sinatra jetzt 100 Jahre alt geworden. Unser New York-Korrespondent Georg Schwarte hat aus diesem Anlass mit Sinatras Biografen James Kaplan über den Sänger und sein Leben gesprochen.
100 Jahre Sinatra und eine Stimme, die vermutlich ein Jahrtausend überdauert.
Fly me to the moon, let me play among the stars.
Und selbst auf dem Mond, sagt James Kaplan, würden sie vermutlich Sinatra hören, wenn es dort Außerirdische gäbe. Kaplan muss es wissen. 10 Jahre seines Lebens hat er verwendet, um die Sinatra-Biografie zu schreiben. 2 Bände, nicht nur über den Menschen Sinatra, auch über das Genie.
He was a musical genius. I think of Mozartian capabilities. This is the kind of musical mind that only comes along every couple of hundred years, really.
Ein musikalisches Genie, ähnlich wie Mozart. So jemanden gibt es nur alle paar Jahrhunderte mal.
That's life.
That's life.
That's what all the people say.
It was an operatic life, but happy? No, that would not be the word to describe Sinatra.
But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June.
Ein Leben, vielleicht wie eine Oper, aber glücklich? Nein, glücklich sei dieser Frank Sinatra nie wirklich gewesen, sagt James Kaplan und zieht eine traurige Bilanz.
No, he was not a happy man. I think that he was a deeply unhappy man. His own daughter wrote.
Die eigene Tochter schrieb einst über ihren Vater, er sei ein Mensch mit tiefen Gefühlen, aber unfähig zu jedweder Intimität mit anderen menschlichen Wesen.
A meaningful, intimate relationship with another human being.
In the wee small hours of the morning.
Sänger, Tänzer, Oscar-prämierter Schauspieler, The Voice, sein Spitzname, Old Blue Eyes und ein Mann, stets in Eile, weiter, immer weiter nach oben zum Licht. Sinatras Butler, schreibt Kaplan in seinem Buch, berichtete mal, wie er nachts seinen Boss von einem Auftritt in Las Vegas vom Flughafen abholte. Frank kam die Gangway runter, sprang ins Auto und trommelte nervös auf die Ablage des Beifahrersitzes.
Frank comes down the steps of the plane, walks over to the car, gets in the passenger seat and bangs on the dashboard. Bang, bang, bang. Let's go, let's go, let's go. He had to be home that second. And that was his whole life. Everything was let's go, on to the next thing.
Come fly with me, let's fly away.
Weiter, immer weiter. Mafia-Gerüchte, Frauengeschichten, Skandale. Kennedy liebte ihn, bis er Sinatra wegen dessen Mafianähe fallen ließ. Und die Welt liebte den Mann im Smoking. Links den Whisky, rechts die Zigarette und über allem der Mythos eines wilden Lebens ohne Folgen.
No, no, not me. I did it my way.
That mystique, that myth, combined with the sound of the voice and combined with the great songs he sang, make him hugely attractive across generations.
Wo er war, funkelte es. Was er anfasste, begann zu strahlen. Ein König Midas der Musikgeschichte. Vor 100 Jahren kam er zur Welt, ein Schwergewicht schon bei seiner Geburt. 6 Kilo, ein Omen, wohl auch das. Seine Lieder, eine Reise durch die Tiefen der Seele. Sein Leben, der Mann aus Hoboken, New Jersey, er hat's auf seine Art gelebt.
Frank Sinatra zum 100. Ein Beitrag von Georg Schwarte aus New York. Sandra Weiss ist 1983 in Klagenfurt zur Welt gekommen. Und bei dem Geburtsort, so könnte man meinen, ist der Weg zur Nachwuchsschriftstellerin schon fast vorgezeichnet. Eigentlich aber ist Sandra Weiss studierte Sozialarbeiterin und hat in diesem Beruf ziemlich viel Elend gesehen, was sich auch in ihrem Debütroman niederschlägt. Dennoch ist das grenzenlose Und alles andere als ein deprimierendes Buch, meint meine Kollegin Silvia Schwab.
HR Info. Der Büchercheck.
Die 18-jährige Marie ist psychisch krank und lebt in einer betreuten WG. Regelmäßig geht sie in Therapie zu einem sehr eigenwilligen Therapeuten. Maries familiärer Hintergrund ist höchst kompliziert. Sie hat einen Selbstmordversuch hinter sich. Willi, ihr Therapeut, hat mit Marie einen Pakt geschlossen. Wenn sie ein Jahr lang die Therapie durchhält und keinen weiteren Selbstmordversuch plant, dann verhindert er, dass sie wieder in die Psychiatrie muss. Das ist die Ausgangssituation des Romans. Und dann lernt Marie den 22-jährigen Emmanuel kennen, der einen Hirntumor hat und weiß, dass er sterben wird. Die beiden planen, sich gemeinsam das Leben zu nehmen, aber da kommt dann etwas dazwischen.
Wer es geschrieben hat?
Sandra Weiss ist Österreicherin und hat Sozialarbeit studiert. Sie arbeitet mit sozial benachteiligten Kindern, Jugendlichen und Familien. Das heißt, sie kennt das Milieu, von dem sie erzählt, ganz genau. Die psychisch Kranken, die Therapeuten, die Wohngemeinschaften, die kaputten Familien. Aber wer jetzt meint, das sei ein depressives Buch, der täuscht sich total. Das grenzenlose Und ist spannend, unterhaltend und häufig auch recht komisch. Das hat vor allem mit der Protagonistin zu tun. Diese schräge, junge Frau mit ihren gefärbten Haaren und ihren Piercings, mit ihrem Hass auf die Welt und ihrer Unberechenbarkeit ist uns sofort sympathisch. Weil wir sie von innen kennenlernen. Es ist eine Ich-Erzählung. Dazu kommt, dass Marie sehr intelligent ist, Humor hat und Selbstironie.
Wie es geschrieben ist.
Maries Ich-Erzählung ist lebendig und voller frischer Bilder. Diese frühreife, hochsensible und mit allen therapeutischen Wassern gewaschene junge Frau nimmt kein Blatt vor den Mund. Sie kann sehr ernst und zärtlich erzählen, wenn sie über Gott und die Welt nachdenkt oder von ihrer Freundschaft mit Emmanuel berichtet. Die Dialoge mit ihrem Therapeuten Willi oder mit ihren Freunden in der Bar oder im Bett sind dagegen witzig, drastisch, manchmal auch unverschämt. Wie die folgende Therapiesitzung zum Beispiel.
Braucht es heute wirklich dieses Spiel? Muss ich dich tatsächlich anflehen, damit du darüber sprichst? Sind wir nicht schon weiter als am Anfang? Aber ich tue es für dich, liebe Marie. Und er schiebt den Tisch beiseite, geht auf die Knie, jammert über die körperlichen Wehwehchen des Alters und fleht, mit bittend gefalteten Händen. O Marie, liebste Marie, lass mich teilnehmen an deinem Leid. Dann schiebt er sich die Brille mit dem Mittelfinger zurück auf die Nasenwurzel und auf seinem Gesicht steht »Fuck you«. Nur kurz, damit ich ihn auch richtig verstehe.
Wie es gefällt.
Ich habe diesen Roman gerne gelesen. Er ist ernst und unterhaltend zugleich. Einen Kritikpunkt habe ich allerdings. Sandra Weiss hat ein bisschen zu viel Leid hineingepackt. Da haben wir es nicht nur mit Selbstmord und Hirntumor zu tun. Emanuels Eltern sind zudem bei einem Autounfall ums Leben gekommen und eine Freundin von Marie verliert ihre Mutter durch Krebs. Viel Tragik, um Marie die Kostbarkeit des Lebens klarzumachen. Dazu kommt eine gewisse Vorhersehbarkeit. Die positive Wende am Schluss gehört doch eher zum Genre der Jugendliteratur. Darum halte ich das Grenzenlose und eher für einen Jugendroman, der aber auch uns Erwachsenen viel vom aktuellen Lebensgefühl junger Menschen erzählen kann.
HR Info, der Büchercheck. Jetzt auch in Ihrer HR Info Partnerbuchhandlung. Alle Infos auf hrinforadio.de.
Das Grenzenlose Und von Sandra Weiss ist in der Frankfurter Verlagsanstalt erschienen und kostet 19,90 €. Silvia Schwab hat uns den Roman vorgestellt. Und das war die Kulturlust in HR Info. Den Podcast zum Nachhören und Abonnieren finden Sie im Netz unter hrinforadio.de. Mein Name ist Christoph Schäffer.